Im Januar 2024 hatte ich mein sehr intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden. Zu diesem Training hatte ich eine Art Audio-Tagebuch hier euch zum Besten gegeben im Irgendwasser. Viele von euch haben das sehr interessiert verfolgt. Ich habe jedenfalls eine ganze Menge sehr positive Rückmeldungen dafür erhalten. Dieses Mobilitäts- und Orientierungstraining war ein Intensivtraining, das es wirklich in sich hatte und dennoch fehlte mir etwas. Ich habe das im Verlauf der Zeit danach ab und an bemerkt, gerade dann, wenn ich in irgendwelchen Städten wie Braunschweig oder auch Hamburg unterwegs war. Plötzlich stand ich vor einer Ampel, die ich nicht benutzen konnte, die ich nicht sehen konnte, nicht bedienen konnte. Es war kein Drücker drin, es gab kein Zeichen. Und so stand ich da wie der Ochs vom Berg. Tja, und ich habe mir gedacht, wie macht man das denn als Blinder, wenn es keine Ampel gibt, wenn es eine Kreuzung gibt, die ich nicht wirklich benutzen kann? Na klar, ich kann natürlich warten, bis Passanten dort sind und mich bei denen irgendwie mit einhaken oder zumindest sagen, ich gehe dann eben auch damit rüber, wenn die rüber gehen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Ich möchte das gerne selbstständig und eigenständig können. Und deswegen war für mich von vornherein klar, es gibt ein weiteres Intensivtraining für mich, nämlich die Kreuzungs- und Ampelanalyse. Die wollte ich ganz gerne als Nachschlag haben. Ist sozusagen ein eigenständiges Training. Das gibt es auch, dass es im normalen Mobilitäts- und Orientierungstraining mit abgefrühstückt wird, aber mehr ist es dann eben auch nicht. Das heißt, da wird dann kurz drauf eingegangen. Jeder, der das macht, sagt sich, würde ich nie benutzen. Entweder haben die Ampeln eben einen Drücker, den ich benutzen kann, oder ich suche mir einen anderen Weg, wie auch immer. Das sind alles Dinge, für mich bedeutet das immer absolute Herausforderung und ich möchte das einfach können. So, und deswegen war für mich klar, ich frage einfach nochmal bei der Krankenkasse nach, ob ich dieses Training nicht auch noch bekommen kann, weil ich mich ansonsten nicht wirklich sicher im Straßenverkehr bewegen kann. Jedenfalls nicht an solchen Kreuzungen und Straßenüberquerungen, wo die Ampeln für mich nicht zugänglich sind. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass es noch so viele sind. Ich habe das Training genehmigt bekommen. Das waren dann noch einmal 25 Stunden nur für die Ampel- und Kreuzungsanalyse. Und deswegen gehörte wieder der Januar 2025 dieses Jahr mir in Dresden als nächstes Intensivtraining, dann eben nicht zwei Wochen, sondern nur eine Woche. Die zweite Woche wollte ich dann auf eigene Faust ganz gerne in Dresden bleiben, um euch jede Menge Audiomaterial mitzuschneiden, dort alle Verantwortlichen mal zu interviewen, auch die Teilnehmer, so sie denn wollen, und euch einfach ganz viel von diesem Intensivtraining in Dresden hier mit in den Irgendwasser zu bringen. Was dann alles so passierte, ob es zu dem Training kam, ob ich jetzt über die Kreuzung drüber gehen kann, auch wenn da Ampeln stehen, die ich nicht benutzen kann, ob ich jede Menge Interviews hier im Speicher habe und Audiomitschnitte und Geräusche und alles Schöne, was ich mal gerne machen wollte. Tja, das erzähle ich euch natürlich hier in dieser Episode nach dem Intro. Jetzt muss ich mich natürlich wieder zurückerinnern in den Januar hinein. Als ich das hier aufnehme, sind wir Richtung Ende März zugange. Und man könnte jetzt meinen, ist ja nicht so lange her. Allerdings ist in der Zeit auch wahnsinnig viel passiert und dann ist das gar nicht mehr so einfach. Außerdem hat offen gestanden mein Gedächtnis ein bisschen gelitten. Warum das so ist, das erzähle ich euch gleich. Ihr werdet es kaum glauben. Wir befinden uns noch im Januar, ganz zu Anfang im Badespaß, von dem ich euch in einer vorangegangenen Episode hier im Irgendwasser bereits erzählt habe. Und ich habe euch soweit auch schon dort mitgenommen, dass wir bis nach Leipzig zum Hauptbahnhof gefahren sind mit dem Zug und ich mir dort den Zug nach Dresden gesucht habe. Meine Überlegung war dann, ich wollte natürlich ein bisschen imponieren und habe dann einfach gesagt, ich versuche das ganz komplett alleine dann vom Dresdner Bahnhof, nicht den Hauptbahnhof, sondern den Dresdner Neustadtbahnhof. Von dort aus eben bis zur Unterkunft zu kommen, bis zur evangelischen Tagungsstätte, dort wo die Unterkünfte für das Intensivtraining in Dresden ja sind. Ich habe mir das in der Zwischenzeit dann anders überlegt, weil ich diesen riesigen, gigantischen, sauschweren Schrankkoffer, Rucksack auf dem Rücken hatte und mir tat mächtig die Birne weh. Ich hatte Kopfschmerzen und deswegen hatte ich so gedacht, das tust du dir jetzt nicht an, jetzt ganz allein. Ich habe dann den Matthias gefragt, den Assistenten dort, wie ich vom Neustädter Bahnhof denn wegkomme, also wo der Bus da wegfährt und so weiter. Das hat er mir dann erzählt, da war immer noch Schienenersatzverkehr, ich hätte noch ein Stückchen zu Fuß gehen müssen, mir diesen Bus suchen müssen, dann die ganzen Haltestellen dadurch und ich habe bloß gedacht, nee, mit dem riesen Koffer auf dem Rücken, mit Kopfschmerzen, ich sehe es einfach nicht ein. Und deswegen hatte ich dann Herrn Bostelmann gefragt, ob er mich vom Neustädter Bahnhof abholen würde, was natürlich dann auch überhaupt kein Problem war. Und so haben wir das dann verabredet. So sitze ich also in dem Zug nach Dresden-Neustadt und durchfahre zahlreiche kleine Bahnhöfe. Es hat also eine ganze Weile gedauert, war ich noch unterwegs und bin dann in Neustadt angekommen. Herr Bostelmann mich dort dann abgefangen. Naja, allerdings auch erst weiter unten im Bahnhof, denn auf dem Gleis musste ich erstmal gucken, wie komme ich hier überhaupt runter. Der Neustädter Bahnhof, ich kenne den eigentlich schon vom letzten Jahr so ein bisschen, aber trotzdem ist das jetzt nicht für mich so einfach gewesen. Wahrscheinlich gab es da sogar ein Blindenleitsystem, das ich nicht genutzt habe. Jedenfalls habe ich ein bisschen gucken müssen, natürlich nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich eben die Treppen runterschaffe und dort unten hatte der Herr Bostelmann mich dann im Gang sozusagen abgefangen. So, und dann sind wir mit dem PKW zur evangelischen Tagungsstätte gefahren und ich habe dort meine Unterkunft dann irgendwann auch bekommen. Da hatte ich noch Auswahl und da wurde mir gesagt, dass eben ganz unten im Erdgeschoss noch ein Zimmer frei wäre. Und das hat den großen Vorteil, dass es äußerst ruhig gelegen ist. Und das stimmte im Nachhinein dann auch wirklich. Habe ich das also genommen? Das war auch das nahegelegenste Zimmer vom Aufzug, von der Treppe, von der Kantine. Also es war wirklich ein für mich richtig gutes Zimmer. Und nicht so wie im Januar 2024, wo ja alles eisekalt war. Hier war auch mal ein bisschen geheizt. Das war jetzt nicht wirklich kuschelig warm, aber es war völlig in Ordnung. Ja, und was soll ich sagen? Man muss dann erstmal sein Zimmer beziehen. Das heißt, man kriegt einfach Handtücher, Bettwäsche und so weiter in die Hand gedrückt und muss seine Betten dann beziehen und Handtücher und so weiter sich vernünftig hinhängen etc. Und dann ist man soweit erstmal klar Schiff. Und dann wurde auch schon eine Uhrzeit abgemacht. Lasst mich mal überlegen. Nee, war noch nicht. Ich glaube, wir haben uns so irgendwie oben getroffen. Lasst mich mal überlegen. Oder war das vor oder nach dem Abendessen? Ich meine, dass es so war, dass wir uns erst oben getroffen haben im Gemeinschaftsraum. Und dann ging das auch, glaube ich, mit der Vorstellungsrunde auch schon los. Und da hat sich dann jeder einmal vorgestellt, sowohl die Reha-Lehrer, das waren diesmal 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Und es ist ja üblicherweise so, dass jeder Reha-Lehrer 2 Schützlinge hat. Könnt euch selber ausrechnen, wie viele Leute wir insgesamt waren, plus 2 Assistenten, die ganz allgemein einfach für alle da sind und helfen. Die bringen sozusagen in den ersten Tagen die neuen Teilnehmer zu den Orten hin, wo trainiert wird in Dresden und helfen aber auch, wenn man irgendwas braucht, dass die gehen dann regelmäßig mal einkaufen oder in die Apotheke oder was immer man braucht, da helfen die dann alles dabei. Die sind also wirklich Gold wert, die beiden Assistenten, die dort mit dabei sind. Ja, ich meine, wir haben dann zu Abend gegessen und, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls wollte Herr Bostelmann mit mir gern nochmal eine Runde drehen, um den Block sozusagen im Dunkeln. Und das war mir ganz klar, warum er das machen wollte. Er wollte einfach sehen, ob vom letzten Jahr was noch da ist sozusagen, ob sich Fehler eingeschlichen haben bei mir vom Pendeln und so weiter, vom Langstock her, wie ich mit dem Langstock umgehe. Und er war soweit eigentlich ganz zufrieden noch mit mir und von daher musste ich nicht nochmal ins Sozialministerium. Dann am Folgetag, am Montag, ging es ja dann los. Normalerweise so, dass man dann mit den Teilnehmern, mit den Neuen, ins Sozialministerium dort reingeht und dann eben in den Gängen und Treppenhäusern und so weiter laufen lernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Pendeln mit dem Stock und so weiter und so fort. So, hätte sein können, dass sich bei mir Fehler eingeschlichen haben und ich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Training dort im Innenraum, also im Gebäude bekomme, war aber nicht notwendig. Somit konnten wir eigentlich gleich loslegen Richtung Kreuzungs- und Ampelanalyse. Jetzt muss ich euch so ein bisschen erklären, worum es dabei eigentlich geht. Oder fangen wir noch weiter an. Ich habe es eben schon angedeutet vor dem Intro, wie ich überhaupt dazu kam. Ich habe bemerkt, nach meinem eigentlichen Mobilitäts- und Orientierungstraining, dass die Innenstädte gar nicht so sind, wie ich dachte. Ich bin immer davon ausgegangen, diese Ampeln mit den blindenspezifischen Drückern dran, die dann Geräusche von sich geben, damit ich die Ampel gut finden kann, wo ich dann den Knopf drücken kann und auch halten kann, der vibriert und die Ampel macht Krach, sodass ich weiß, dass ich rübergehen kann und so weiter. Für mich war eigentlich klar, in Deutschlands Städten haben die Ampeln alle sowas. Weit gefehlt, wenn man dann ganz viel reist und ich war ja nun wirklich sehr viel unterwegs 2024, gab keinen einzigen Monat, wo ich durchgehend zu Hause war. Und da ist mir halt aufgefallen, nee, ist nicht so. Ich habe einige Male unfassbar vor Straßenüberquerungen gestanden oder Kreuzungsüberquerungen, wo die Ampeln nicht bedienbar, nicht benutzbar waren für uns. Da war gar kein Drücker dran. Oder die haben jedenfalls auch keine Geräusche gemacht oder was auch immer los war mit den Dingern. Und da habe ich bloß gedacht, was mache ich denn jetzt? Wenn jetzt andere Passanten natürlich da sind, klar, kann man sich damit hinstellen und warten, bis die rübergehen, dann latscht man da einfach mit. Kann man so machen. Ist aber nicht das, was ich möchte. Ich möchte selbstständig und eigenständig mich fortbewegen können, von A nach B kommen. Das ist mein Ziel. Ich möchte eigentlich im Prinzip das, was ich als sehender Mensch auch konnte, das möchte ich als blinder Mensch eben auch wieder können. Natürlich kann ich nicht mehr Auto fahren und nicht mehr Motorrad fahren, das ist mir auch klar. Das heißt, für die Strecke kann ich natürlich öffentliche Verkehrsmittel nehmen und das letzte Stückchen muss ich dann eben zu Fuß zurücklegen. Und ich muss mich auch zu Fuß durch die Stadt eben bewegen können oder eben egal, wo ich gerade langlaufe. Und deswegen möchte ich das alles beherrschen, routinieren und dann auch können. So, und ich habe, wie gesagt, dann an Ampeln gestanden, die für uns gar nicht bedienbar waren. Und das waren gut befahrene Straßen. Ich konnte das in dem Moment immer kaum glauben, weil das wirklich, ich sag ja, das sind so Städte wie Hamburg und auch in Braunschweig ganz viel. Ich habe wirklich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Bis dahin habe ich wirklich gedacht, so die größeren Städte, die werden ja wohl alle gut beherrschbar sein für blinde Menschen. Das Schärfste, was ich bisher hatte, das habe ich euch, glaube ich, im irgendwas auch mal erzählt, war in Minden. Wenn man da aus dem Bahnhof aussteigt, dann wird man mit einem Blindenleitsystem quer durch Minden, also der Bahnhof ist da noch fast 2 Kilometer entfernt, ich glaube 1,7 oder so wird einem angezeigt, von der Innenstadt. Und diese 1,7 Kilometer wird man im Prinzip komplett mit einem Blindenleitsystem auf dem Bürgersteig über Brücken drüber geführt, überall. Und kurz bevor man in der Innenstadt dann ankommt, steht man an einer Ampel, die man nicht bedienen kann. Und das ist durchaus eine Straße, die geht 2x2 Spuren, in der Mitte nochmal eine Insel. Und oft auf der Insel nichts, was man da irgendwie bedienen könnte. Das heißt, hat man die eine Ampel geschafft, hat man das ganze Problem noch einmal, bis man dann letzten Endes die Straße wirklich überqueren kann. Und die Straße war befahren. Das war jetzt nicht so, dass man gut hätte warten können und sich sagen können, okay, ich muss bloß warten, bis kein Auto kommt und dann latsche ich hier einfach drüber. So einfach war es dann auch wieder nicht. Irgendwann habe ich das natürlich so gemacht, weil es nicht anders ging. Aber das hat lange gedauert. Und auf der Gag an der Sache ist, auf der anderen Straßenseite, wenn man diese nicht bedienbare, nicht nutzbare Ampel, waren keine Drücker dran. Wenn man die dann geschafft hatte, also die Straße überquert hatte, dann hat einen auf der anderen Seite das Blindenleitsystem wieder prächtig und vorbildlich in Empfang genommen. Und das führt einen quer überall durch die Fußgängerzone von Minden. Also wer sich das Ding ausgedacht hat, da gehört schon echt was dazu. Nun gut, das hat mich jedenfalls dazu ermutigt, einfach nochmal ein Training gezielt dafür haben zu wollen. Und mir ist durchaus klar, dass ein Kreuzungs- und Ampelanalyse-Training mich nicht auf solche Situationen grundsätzlich wirklich immer so vorbereiten kann, weil jede Situation eben eine andere ist. Dennoch denke ich mir, dass mich dieses Training einfach sicherer macht, genau im Umgang mit solchen Situationen, und deswegen wollte ich das einfach gerne können. Was ist denn überhaupt die Kreuzungs- und Ampelanalyse für diejenigen unter euch, die das nicht wissen? Hierbei geht es darum, dass jede Kreuzung ja einmal gebaut wurde. Das heißt, da haben sich schlaue Köpfe was dabei gedacht. Da waren Architekten dabei. Sowohl bei der Kreuzung an sich, wie die gebaut ist, als auch dann natürlich später, wie die Ampeln dort geschaltet werden. Dass man den Autoverkehr eben flott durch diese Kreuzung durchbekommt. Man guckt also sicherlich auch, welche Straße ist jetzt ein bisschen mehr befahren. Die kriegt dann vielleicht die Grünphase ein bisschen länger und so weiter und so fort. Ihr kennt das sicherlich auch letzten Endes. Und hier geht es darum, dass ich blindlings solche Kreuzungen überqueren kann, auch wenn die Ampeln nicht nutzbar sind oder es einfach gar keine Ampeln gibt. So, dann muss ich ja irgendwie in Erfahrung bringen können, wie komme ich da jetzt drüber. Und das ist schon das Erste, was man eigentlich machen muss. Man muss am besten schon, während man auf eine Querstraße zukommt, muss man eigentlich schon in Erfahrung bringen, mit welcher Art Kreuzung habe ich es hier eigentlich zu tun. Ist das etwas, wo es überhaupt eine Ampel eventuell gibt? Denn da stehen vielleicht Straßenschilder. Ich muss ja die Ampel auch erstmal finden. Ich bin nicht sehend. Das heißt, wie soll ich denn wissen, ob da eine Ampel ist oder nicht? Wenn die keinen Mucks von sich gibt, dann ist das erstmal für mich keine Ampel. So, und da sind wie gesagt auch Straßenschilder und so weiter. Das heißt, auch wenn ich mit meinem Langstock lang dengel, dann heißt das noch lange nicht, dass ich eine Ampel gefunden habe. Wie stelle ich denn jetzt überhaupt erstmal fest, was das für eine Kreuzung ist, ob es da eine Ampel gibt, die ich suchen könnte? Und das merkt man schon daran, ob die Autos bis an die Querverbindung, an die Querstraße ranfahren und dann eben abbiegen oder ob sie ein Stückchen davor bereits anhalten. Denn dieses Stückchen davor, das ist natürlich genau das Stück, was die Fußgänger dann haben, um diese Straße dort zu überqueren. Das kennt ihr alle. An jeder Ampel ist das so, dass die Autos eben ein Stückchen weiter zurück anhalten müssen. Die haben dann rot. Die Fußgänger bekommen grün und können vor den wartenden Autos die Straße überqueren. Ganz normal. So, und das merke ich eben als Blinder schon daran, wo halten die Autos. Das muss ich schon mal mitbekommen. Das kann ich aber im Idealfall schon auf dem Weg an die Querstraße heran machen, die ich dann vielleicht überqueren will. Und je nachdem muss ich mich dann anders verhalten, ob ich jetzt eben eine Ampel suchen soll oder eben ob ich sagen muss, das ist eine Stoppstraße vielleicht oder rechts vor links oder was auch immer und ich die Straße anders überqueren muss. Da kann ich dann zum Beispiel überlegen, ob ich eine Parallel- oder Sicherheitsüberquerung mache und muss dann auch keine Ampel suchen. Wenn ich weiß, da muss aber eine Ampel sein, weil die Autos entsprechend ein Stück weiter zurück anhalten, dann suche ich mir natürlich die Ampel, kann dann aber immer noch das Pech haben, dass da kein Drücker dran ist und dann geht es wieder los, mit was für eine Art von Kreuzung habe ich es hier überhaupt zu tun. Das heißt, dann springt diese Kreuzungs- und Ampelanalyse wieder an. Und zunächst mal geht es darum, was ist das überhaupt für eine Kreuzung? Ist das eine normale Pluskreuzung, also zwei Straßen kreuzen sich? Oder kommen vielleicht noch mehr Straßen von unterschiedlichen Seiten? Und wie viele Spuren haben die Straßen eigentlich? Haben die eine extra Linksabbiegespur? Wenn ja, ist die von der Ampel her gleichgeschaltet oder sind die unterschiedlich geschaltet? Und so weiter und so fort. Wie macht man das denn? Man stellt sich in die Ecke jeder Kreuzung hinein, also wirklich bis dorthin, wo die beiden Straßen sich kreuzen, also wo zumindest zwei Straßen sich kreuzen, so sagen wir es mal lieber korrekter. Und dort stehe ich also in der Ecke und warte einfach ab, wie die Autos anfahren. Jedes anfahrende Motorgeräusch, also immer wenn so eine wartende Autokolonne losfährt, das ist eine Phase. Und jetzt müssen wir die Kreuzung in Phasen unterteilen. Und das gibt es natürlich auch noch so Kleinigkeiten, wie beispielsweise den grünen Abbiegefall. Das heißt, es kann sein, dass Autos vor mir quasi dann, also ich sag mal, die kommen von hinten an mir links beispielsweise vorbei und biegen rechts vor mir in die Straße rein, ohne dass sie auf die Ampel irgendwie achten müssen, weil sie einfach einen grünen Pfeil haben, der sie dazu bevollmächtigt, dass sie eben bis an die Straße ranfahren, eben gucken, kommt da was, wenn nicht, können die gleich abbiegen und müssen nicht warten, bis erst eine Ampel grün ist. Das gibt es durchaus häufig, im Osten sogar noch häufiger als im Westen. Ja, das muss ich natürlich dann auch rausfinden und den restlichen Verkehr dann eben in diese Phasen einteilen. Und dann muss ich natürlich wissen, welche Phase ist meine, mit der ich auf die Straße losgehen kann. So. Ihr müsst euch das also so vorstellen, dass ihr wirklich in der Ecke steht, dieser Kreuzung, und lauscht genau, wann welche Autos losfahren. Das ist zum Beispiel, wenn ihr in dieser Ecke euch das vorstellt, wenn ich da stehe, wann fahren die denn, die von links kommen, los? Wann fahren die von rechts kommen, los? Von den gegenüberliegenden Seiten dann vielleicht. Und wie gesagt, das können ja auch immer mehrere Spuren sein, die können mal unterschiedlich geschaltet sein oder gleich. Das muss ich dann alles feststellen. Das dauert sehr lange. Normalerweise müsst ihr locker 2, 3, 4 Runden einmal mitgemacht haben, um überhaupt zu wissen, wo fahren jetzt Autos los? Und dann müsst ihr auch noch hören, von wo nach wo fahren die. Müsst ihr auch wissen, wie die Kreuzung jetzt aufgebaut ist. Ob das jetzt wirklich eine saubere Pluskreuzung ist oder ob zum Beispiel die gegenüberliegende Straße irgendwie versetzt ist oder wie auch immer. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Denn es kann sein, dass ihr auf der einen Seite einer Kreuzung, einer Straße steht, korrekt dort, wo eine Ampel ist, die ihr aber nicht benutzen könnt als Blinder. Und wenn ihr jetzt geradeaus gehen würdet, lauft ihr vielleicht in die offene Straße, gegenüberliegenden Straße rein, in den Verkehr hinein. Und das liegt daran, dass ihr nicht zugehört habt, wie die Autos entlangfahren. Das heißt, wir müssen erstmal auch lauschen, wo laufen diese Straßen überhaupt hin. Die sind nicht immer 100% geradeaus. Es kann auch durchaus mal sein, dass die Straßen leicht versetzt sind. Und das müssen wir wissen, weil es sonst gefährlich werden kann. Dann laufen wir gedacht geradeaus über die Straße, haben uns orientiert am Bordstein und so weiter, alles gut. Und trotzdem, dadurch eben, dass die gegenüberliegende Straße ein Stückchen weiter rüber ist, kann das genau passieren, dass wir dann in die offene Straße reinlaufen. Ist zum Beispiel eine Gefahr, die passieren kann. Nächste Gefahr ist natürlich, wir haben uns mit den Phasen verteilt oder haben uns verhört, was die Autos angeht. Also ich sage ja, wir müssen ja alle anfahrenden Autos immer in Phasen unterteilen. Und das Einfachste, was man haben kann, da bin ich dann auch, da werde ich euch dann später noch davon erzählen, denn das Intensivtraining hat stattgefunden, allerdings erst zeitlich sehr stark verzögert. In Dresden konnte ich das leider noch nicht wirklich ausprobieren. Ausprobieren schon, aber nicht trainieren. Und da bin ich eben mit diesen Phasen gelaufen und man fängt so an mit 2 bis 3 Phasen. Und dann geht das weiter mit 4, 5 und 6 Phasen. Das ist der aktuelle Status, den ich jetzt gerade habe. Und im April geht es dann für mich weiter mit der nächsten Trainingseinheit. Dann wird es nochmal heftiger. Und ich sage euch, diese 4, 5 und 6 Phasen, das sind schon richtig heftige Dinger. Gut, aber davon wollen wir jetzt gar nicht so viel reden. Ich wollte euch bloß mal erklären, was es mit dieser Kreuzungs- und Ampelanalyse auf sich hat. Es geht im Prinzip darum, dass ich eine große, und zwar wirklich große Kreuzung auch, überqueren kann, blindlings, selbst dann, wenn ich die Ampel aus welchem Grund auch immer nicht benutzen kann oder es einfach keine gibt. Dann kann ich blind über diese Kreuzung laufen. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Ich muss, wie gesagt, genau lauschen, wie die Kreuzung aufgebaut ist von der Architektur her, wie die Ampeln geschaltet sind. Das kriege ich nur über die anfahrenden Geräusche mit, weil ich weiß halt einfach, wenn die Autos losfahren, dann haben die logischerweise grün. So, und dann muss ich wissen, welche Phase ist für mich zuständig. Das heißt, wenn diese Autos dann losfahren, dann höre ich das Motorengeräusch und weiß, in diesem Moment ist meine Fußgängerampel grün. Und das sind eben Dinge, die man ja lernt und in Erfahrung bringen muss. Das gehört einfach eine Menge Training dazu, weil es eben auch wirklich eine riskante Geschichte ist. Wenn man sich da einmal vertut, dann läuft man eben auf die Straße und von links kommt ein LKW oder ein Bus oder die Straßenbahn oder der rechtsabbiegende PKW, der da nicht mit rechnet, dass ich plötzlich über die Straße laufe und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Ist also nicht ohne. Und dennoch, nichtsdestotrotz, ich möchte es beherrschen. Ob ich das dann später in der Praxis wirklich, ich will nicht sagen brauche, aber ob ich es nutze, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube nicht, dass ich so riesige Kreuzungen wirklich blind überschreiten möchte. Allerdings ist das auch sehr unwahrscheinlich. Diese großen Kreuzungen haben eigentlich normalerweise eine blind bedienbare Ampel. Übrigens beim Training ist es so, dass man diese Drücker und die Ampeln und Geräusche und so weiter komplett ignorieren muss. Das heißt, natürlich trainiert man auch an Kreuzungen, die vernünftige Ampeln haben. Da muss man das alles ignorieren. Kein Drücker drücken, kein Geräusch sich großartig anhören und trotzdem diese Kreuzung eben überschreiten. Das ist dann das Training an der Sache. Gut, und das ist der Grund, weswegen ich wieder nach Dresden gefahren bin. Dann wisst ihr schon mal, was eigentlich auf mich wartete. Das ist jetzt also nichts, wo ich so gedacht habe, ach, das wird aber schön und komfortabel, sondern mir war klar, das ist richtig ätzend. Das ist nicht schön. Man steht an viel befahrenen, lauten, riesengroßen Kreuzungen mit Abgasgestank und steht auch stundenlang rum in der Kälte, bekommt vielleicht noch Wind von der Seite ins Ohr gepustet und wenn man Pech hat, schneit oder regnet das auch noch. Und ja, das ist also nichts, was irgendwie viel Freude oder Spaß macht. Ich sag mal so, ich habe ja, wie gesagt, jetzt dann Training doch noch gehabt. Das hat Spaß gemacht, aber da kommen wir dann dazu, wenn wir das hier im Irgendwasser behandeln. Also, wir sind noch am Sonntag gewesen und ich habe euch gesagt, dass ich eben nochmal draußen war mit Herrn Bostelmann und den Block gelaufen, damit er kontrollieren kann, ob wir loslegen können mit dem Training. Und das konnten wir. Wir sind also dann am Montag losgelaufen und da ging es jetzt erstmal nur daran, dass ich einen Bürgersteig entlang gehe, an einer vielbefahrenen Straße entlang gehe. Da kamen jede Menge Querstraßen und welche Querstraßen, welche Querstraße ist so und welche ist so. Also welche hat zum Beispiel eine Ampel, welche hat keine, wo ist ein Stoppschild, wo ist ein Rechtsabbiege, grüner Pfeil. Also erstmal relativ kleine Sachen, dass man erstmal so einen Anfang bekommt wieder und unterteilen kann, wo habe ich es überhaupt mit einer Kreuzung zu tun, die Fußgängerampeln hat. Sind dann auch in Dresden selbst noch viel herumgelaufen und das war so am Montag. Vormittag hatte ich einmal eine Doppelstunde. Das heißt, eine Unterrichtsstunde ist immer 45 Minuten, Doppelstunde, also anderthalb Stunden ist man dann unterwegs. Das hatte ich vormittags einmal. Und ich sage ja, jeder Reha-Lehrer hat zwei Schützlinge und das heißt, wird dann immer anderthalb Stunden einmal mit dem einen Teilnehmer gemacht, anderthalb Stunden mit dem anderen, dann ist der Vormittag rum und das Ganze am Nachmittag eben nochmal. Somit hatte ich zweimal doppelte Stunden und dann war das an dem Tag quasi schon gegessen. Nachmittags habe ich dann schon eine sehr große Kreuzung gemacht. Das sollte man eigentlich nicht tun, weil man dann das Gefühl bekommt, dass, wie soll das gehen, das schaffe ich nie im Leben. Und das habe ich aber selber zu verantworten. Das liegt nicht an Herrn Bostelmann, sondern ich habe gesagt, ich habe Auftrag bekommen, ich soll Fotos machen von der eingestürzten Brücke. Wenn ihr euch noch erinnert, ist in Dresden ja eine Brücke eingestürzt. Und ich wurde gefragt, Mensch, wenn du da sowieso rumläufst, kannst du da nicht mal ein Foto davon machen? Und dann hatte ich das Herrn Bostelmann gesagt, hat er gesagt, ja, da sind auch Kreuzungen, die können wir mal machen. Dann gehen wir eben heute Nachmittag dahin. Das ist eigentlich nicht gut. Man soll eigentlich klein anfangen und nicht gleich mit so Riesenkreuzungen. Und da hatte ich deswegen auch noch so ein bisschen den Eindruck, boah, das schaffe ich nie im Leben. Wie soll das denn gehen? Also für mich ist alles ein heilloses Durcheinander. Irgendwie fahren hier die Autos alle, aber ich kriege das nicht mit, wann, welche, wo, warum losfahren und Es ist alles laut, es macht Krach und ich habe keine Ahnung, wie das hier geht. So ein bisschen habe ich dann einen Eindruck dann bekommen an dem Montagnachmittag noch, aber ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte mir vorstellen, wie es funktioniert. Nicht so richtig. Also da war das für mich eigentlich nur ausgeschlossen, dass ich das gut schaffen kann. Das wird sich noch ändern, aber nicht in dieser Episode, dass ich euch davon berichten kann, weil wie gesagt, das eigentliche Training haben wir dann erst zeitlich sehr stark verzögert gemacht. Denn, und da kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Episode, am Dienstag ging es los. Das heißt, gefrühstückt und ich bin am Überlegen, ich glaube, Herr Bostelmann war schon beim Frühstück nicht dabei. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der war schon beim Frühstück nicht mehr dabei. Und es ging ihm nicht gut. Das heißt wahrscheinlich irgendwie Erkältung oder Grippe oder irgend sowas. Und ich habe dann bloß gesagt, Mensch, wenn es Ihnen nicht gut geht, dann bleiben Sie im Bett, kurieren das aus. Das muss doch jetzt heute nicht sein. Erstens, ich bin 2 Wochen da. Also vielleicht kann man es irgendwo noch dazwischen drücken. Und zweitens, ich habe so viel Pluskontingent vom letzten Jahr noch, selbst wenn mir eine Stunde fehlt, wäre ich jetzt nicht sauer gewesen. So, und natürlich, wenn es dem Reha-Lehrer auch dann irgendwie nicht gut geht, dann will man auch einfach, dass der sich schont und ein bisschen ausruht und vielleicht hilft das dann ein bisschen, wenn er im Bett liegen bleibt und einfach, dass man dann am nächsten Tag vielleicht wenigstens raus kann. Oder nachmittags dann eben. Also ich habe vormittags gesagt, bleiben Sie im Bett und ich kann mich hier schon beschäftigen. Ich bin dann auch wirklich draußen rumgelaufen, dort in der Gegend, habe auch die Ecke dort rund um die evangelische Tagungsstätte mal ein bisschen mehr erkundet noch als letztes Jahr. Das war eigentlich viel zu wenig Zeit für so eigene Unternehmungen. Und diesmal konnte ich dann ein bisschen draußen mehr rumlaufen und die Gegend dort ein bisschen besser erkunden. Das war für mich eigentlich auch ganz spannend. Habe ich dann vormittags und nachmittags eben gemacht. Denn am Nachmittag fiel das ebenfalls aus. Es ging Herrn Bostelmann noch nicht besser. Und noch cooler, so gegen Abend merke auch ich dann, hoppla, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung. So, und ab da ging es dann richtig los. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, ob ich eigentlich schon mal in meinem Leben so krank gewesen bin. Also auch so gemischt krank. Und ich habe keinerlei Erinnerung an solch eine Krankheit gehabt. Das Problem ist, ich muss jetzt alles aus der Erinnerung erzählen und da wird bestimmt irgendwas noch bei runterfallen, dass ich das nicht mehr erinnere. Ich versuche es mal trotzdem. Also generell einfach, was dazu kam, war fürchterlicher Husten, Rotze, das heißt Schnupfen, Nasenschnodder. Ich konnte kein Essen bei mir behalten. Das heißt, ich habe gegessen, dann hat es nicht lange gedauert, dann kam es auch rückwärts wieder raus. Dann ging es weiter mit Schüttelfrost und Fieber. Ich bin dann auch wirklich natürlich im Zimmer geblieben, im Bett. Und habe mich natürlich auch elend gefühlt. Kopf- und Gliederschmerzen. Also erstmal soweit, würde ich sagen, eine ordentliche Grippe. Und dann kamen aber noch Dinge hinzu, mit denen ich nun gar nicht gerechnet hatte. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte, naja, das erzähle ich euch vielleicht gleich erst, was noch dazu kam, Kreislaufkollapse, also wirklich, dass ich gemerkt habe, hoppla, sieh zu, dass du dich irgendwo hinlegst, das war meistens, wenn ich duschen wollte oder so, dann hat das nicht lange gedauert, dann merkte ich, wenn ich jetzt nicht gleich innerhalb der nächsten wenigen Sekunden irgendwo ins Bett komme, dann liege ich nicht im Bett, sondern hier neben der Dusche. Also dass der Kreislauf wirklich zusammenbrechen wollte, musste ich immer zusehen, dass ich ganz schnell von der Dusche aus ins Bett kam. Einmal war es dann tatsächlich soweit, da hatte ich einen Anruf angenommen, habe mich aufrecht gesetzt im Bett und ich merkte bloß so ein bisschen, wie mein Kreislauf irgendwie das nicht mitmachen wollte. Dann schepperte es auf einmal. Und ich fand mich unten auf dem Boden wieder. Das heißt, ich bin wirklich, ja, komplett ein Blackout. Von der Bettkante runtergefallen auf den Fußboden, dabei ein paar Flaschen mit umgeschmissen. Die sind aber zum Glück heil geblieben. Und da bin ich dann erst wieder bewusst geworden. Also wirklich, den ganzen Sturz habe ich nicht mitgemacht. Dann was für mich komplett irre war. Das habe ich so noch nie gehabt und habe auch nie gedacht, dass mir sowas passieren kann. Akustische Halluzinationen. Also das ist wirklich was ganz Verrücktes. Normalerweise denkt man ja, wer sowas hat, Halluzinationen, der ist halt ein bisschen irre oder so. Ja, war ich in dem Moment auch. Akustische Halluzinationen, wie soll, kann ich euch das erzählen? Ich hatte komische Geräusche an den Ohren und eine Stimme. Also ich sag mal so Wortfetzen, gesprochene Wortfetzen. Und dazu eben sehr, sehr eigenartige Geräusche. Und nun könntet ihr ja sagen, naja, vielleicht war da ja irgendwo was. Kann ja auch sein, dass vielleicht das Fenster vom Zimmer offen war. War es meistens auch, dass ich frische Luft hatte. Nur ich habe erstens gemerkt, das ist nicht ganz normal. Es sind keine normalen Geräusche, wie man sie sonst hat, wenn man irgendwo was mitbekommt um sich herum. Und zweitens, wenn ich den Kopf gedreht habe, sind die Geräusche von der Richtung her im Ohr drin geblieben. Also das heißt, die sind jetzt, ich konnte diesen Geräuschen keine Richtung zuweisen, sondern die haben sich mit meinem Kopf mitgedreht. Und dadurch wusste ich einfach, okay, diese Geräusche entstehen bei mir im Kopf oder im Ohr oder wo auch immer. Das waren zum Glück, das war jetzt nicht so heftig. Also es waren, ich glaube, dreimal ist mir das passiert, dass ich das hatte. Und die dauern dann auch nur vielleicht 3 Sekunden oder sowas. Es ist sehr kurz. Aber dadurch, dass man sowas eben noch nie hatte und sich auch nicht vorstellen kann, dass man sowas mal haben könnte, war das total irre. Dann absolute Appetitlosigkeit. Ich habe ich bin ja fast die 2 Wochen trotzdem in Dresden geblieben, weil es nicht anders ging. Und ich habe in den 2 Wochen fast nichts gegessen. Bis auf ein paar wenige einzelne Versuche. Ja, mir versucht was reinzuzwängeln, aber das war auch nicht so einfach. So, jetzt bin ich schon überlegen, ob ich da jetzt bis dahin schon mal das Schlimmste alles so mit habe. Wie gesagt, Fieber und Schüttelfrost und so weiter, das war auch alles dabei. Nun könnte man meinen, das ist schon ziemlich heftig. Das Heftigste kommt aber erst noch. Schluckauf. So, ein Schluckauf hat jeder von euch schon mal gehabt. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass ihr 3 Tage am Stück durchgehend Schluckauf habt? Ich bin nicht ganz sicher, ob es 3 oder 4 Tage waren. Ich meine, es waren 3 Tage. 3 Tage und 3 Nächte wohlgemerkt. Also man kann tun, was man möchte. Selbst wenn man das hinkriegt, dass der Schluckauf aufhört, dann dauert das, hat man eine Pause von vielleicht 10 Minuten, maximal 15 Minuten, dann ging es auch wieder los. Und jetzt könnte man sagen, naja, muss man eben durchhalten. Das Problem ist, ihr könnt mit Schluckauf nicht schlafen. Es geht nicht. Also wenn man Schluckauf hat, schläft man nicht, automatisch nicht. Das geht nicht. Wie soll das auch funktionieren? Und das bedeutet, ich war zuletzt so fertig mit der Welt, dass wenn diese Pause kam, zwischen 2-mal Schluckauf, diese 10 Minuten, Viertelstunde, in der Zeit bin ich sofort weggedämmert und war am Schlafen. Hat aber natürlich nicht viel gebracht, weil wenige Minuten später hat der Schluckauf mich wieder aufgeweckt. Also sowas Beknacktes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ich habe bis dahin wirklich, der kam so zeitlich verzögert, so ich weiß nicht, am dritten Tag oder wann erst. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe hier jetzt schon alles. Ich habe Blackout gehabt, also Kreislaufkollaps, ich habe Fieberschübe gehabt, ich habe Schüttelfrost gehabt, Kopf- und Gliederschmerzen sowieso, Magen, Darm, alles mitgenommen. Und da denkst du, das ist schon alles das Schlimmste. Dadurch, dass ich nichts essen konnte und Tabletten sollte ich ja nun trotzdem nehmen, habe ich die Tabletten auf dem leeren Magen genommen. Dann hatte ich auch noch Magenschmerzen ohne Ende, weil der das natürlich auch nicht abkonnte mit den Tabletten. Und dann denkt man wirklich schon, also elendiger kann es einem gar nicht mehr gehen. Und siehe da, geht doch noch mit dem Schluckauf zusätzlich. Weil jetzt wird einem auch noch der Schlaf geraubt. Und ja, Schluckauf an sich, Dauerschluckauf ist natürlich auch nichts Schönes. Also sowas habe ich jedenfalls noch nie gehabt. Und das war auch so heftig, dass ich weiß nicht, Notarzt kann man dazu nicht sagen. Es gibt diese 116, 117, die man anrufen kann. Die kommen halt rund um die Uhr sozusagen zu einem, wenn man nicht mehr einen Arzt besuchen kann. Da kann man ja dann anrufen Und dann sind so mobile Ärzte, sage ich mal, die dann wirklich für den Notfall rauskommen, dass man selber es nicht mehr schaffen kann zum Arzt. So, und so einer war dann, ja, ich würde fast sagen, nachts bei mir, also am ganz, 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 ganz späten Abend, ich weiß nicht, 21 Uhr, irgendwas, 22 Uhr, da sind die, glaube ich, erst angekommen dann. Und dann haben die mich untersucht, da ging es in erster Linie darum, ob ich eine Lungenentzündung habe, weil dann hätte ich ins Krankenhaus gemusst. Ich hatte keine und somit musste man eigentlich nur ein bisschen was gegen das Fieber tun und die anderen Erscheinungen. Und ansonsten hieß es nur, man kann nur abwarten, bis es von alleine wieder weggeht. Ja, und so habe ich mich im Prinzip fast die kompletten 2 Wochen durchgequält. Also wirklich übelst. Der letzte Tag ist ja ein Freitag, ich bin am Donnerstag sozusagen abgezischt. Und wir haben auch schon das Problem, das klingt so, als wenn ich da mal eben so von Dresden dann zurück nach Niedersachsen fahren konnte. Das hätte ich nicht gekonnt, das war unmöglich. Ich war so schwach, auch ja, das kam mir auch noch hinzu. Ich war derart schwach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mich gefühlt wie ein 100-Jähriger. Jedenfalls vermute ich mal, dass man 100 Jahre sein muss, damit man sich so fühlen muss. Das, wenn man zum Beispiel auf Toilette muss, Pipi muss, das ist nicht, ich stehe im Bett auf und gehe dann zur Toilette hin, sondern ich richte mich erstmal auf und bleibe dann erstmal sitzen. Dann suche ich mir die Schuhe, ich habe meine Badelatschen vom Badespaß mitgenommen als Hausschuhe, wo man da leichter reinschlüpfen konnte, da dann rein und dann wieder warten, bis man so weit fit ist, dass man sich den Weg zutraut. Und den Weg wirklich, ja, fast so gesagt, einen Schritt vorwärts, 2 Schritte wieder zurück, einen Schritt rückwärts, also getaumelt zur Toilette gegangen. Ich hätte fast gelaufen gesagt, aber das wird es nun wirklich nicht treffen. Ja, und dann war man wirklich froh, wenn man dann auf der Toilette saß, weil man den Weg dann geschafft hat. Und wir reden hier natürlich nicht von 20 Metern, sondern nur das bisschen kleine Stück durchs Zimmer durch dann eben und dann in die kleine Toilette da. Also es war wirklich alles nicht zu fassen. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt. Und es gibt ja diese Long-Covid-Patienten, denen geht das teilweise ja auch so, bloß halt dauerhaft. Und ich habe bloß gedacht, meine Fresse, dann hast du echt fast kein Leben mehr. Und ja, wenn jetzt jemand von euch sagt, na, vielleicht war das gar keine Grippe, sondern Corona, kann sein, weiß ich nicht. Haben wir natürlich nicht gemessen oder sonst irgendetwas geprüft und hätte mir auch nichts gebracht. Es ist im Prinzip ganz egal, was es war. Tatsache ist, so dreckig ging es mir im ganzen Leben noch nicht. Matthias als Assistenz hat sich rührend um mich gekümmert, hat zugesehen, dass ich irgendwie am Nachmittag rauskam, eben einmal wenigstens kurz vor die, also auf dem Hof der Tagungsstätte, eben einmal auf eine Bank setzen, in die Sonne setzen, wenn es nur 10 Minuten sind oder waren noch nicht mal so viel. Und dann langsam wieder wie so ein Opa zurück, bis ins, dass ich dann wirklich mich wieder ins Bett schmeißen konnte. Und auch versucht, irgendwie mir Obst herzubringen, irgendwas, was ich essen kann. Und es war einfach nur eine Katastrophe. So, nun könnte man ja meinen, gut, nur mir ging es so. Nee, es ging im Prinzip dem kompletten Haus so. Und mit komplettes Haus meine ich so. Es sind nicht nur die Reha-Lehrer. Ich glaube, eine der Reha-Lehrerinnen, der ging es noch ganz gut. Die war wohl immun dagegen. Die anderen waren, glaube ich, relativ auch fertig mit der Welt. Die hatten es dann auch. Und von den Teilnehmern aus eben auch, ich weiß nicht, ob es jetzt jeder war oder ob da auch jemand dabei wäre, der das nicht hatte. Ansonsten war die ganze Gruppe einfach komplett verseucht, würde ich mal sagen. Und das bezog sich eben auch auf den Rest des Hauses. Das heißt, die ganzen Leute, die dort im Haus arbeiten, und da gehört der Koch zum Beispiel dazu. Und das war für diejenigen, die noch was essen konnten, war das natürlich ein Graus, dass der Koch nicht mal mehr, also der war natürlich krank und ist zu Hause geblieben. Und dann mussten diejenigen, die noch zumindest erschienen sind, so will ich es mal sagen, die waren auch nicht alle gesund, mussten die sich darum kümmern, dass in irgendeiner Form die Küche noch aufrecht gehalten wird mit irgendwas Essbarem. Ja, also es war wirklich eine Katastrophe. Es war einfach nur eine Katastrophe. Ich habe wirklich die 2 Wochen mehr oder weniger nur dort gelegen und am Dahinsiechen, mehr war das nicht. Und ich war die ganze Zeit im Überlegen, wie komme ich mit dem Arsch überhaupt nach Hause? Das dauert doch länger als die 2 Wochen. Ich bin doch länger fertig mit der Welt. Das sieht doch nicht danach aus, dass ich in so und so vielen Tagen dann fit bin, dass ich meine Rückreise ganz normal antreten kann. Und das war auch nicht so, dass es sich irgendwie besserte, sondern eher im Gegenteil immer noch schlechter wurde. Und mir war einfach klar, Busfahren mit dem riesen Rucksack hinten drauf und Zugfahren und so weiter, kannst du vergessen. Wenn du im Zug bist, musst du eigentlich unten auf dem Fußboden irgendwo liegen. Sitzen kannst du doch gar nicht. Jedenfalls nicht über längere Zeit. Irgendwo am Bahnhof stehen, schon mal gleich gar nicht. Und dann mit dem schweren Rucksack hinten drauf. Wie soll das gehen? So, das heißt, ich wusste nicht so richtig, wie ich jemals wieder zurückkommen sollte. Und war dann letzten Endes ganz froh, dass meine Mutti und ihr Mann, dass die dann gesagt haben, wir holen dich da weg von Dresden. Wir holen dich da raus. War mir erstmal nicht so ein gutes Gefühl. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin Baujahr 70. Das heißt, ich werde dieses Jahr 55 Jahre alt. Also könnt ihr euch auch vorstellen, dass meine Eltern natürlich auch nicht die Jüngsten sind. Naja, und in dieses Seuchenhaus sozusagen, die mit hineinzuholen, denn die mussten ja irgendwie dann auch schlafen dort. Man kann nicht mal eben von Niedersachsen losfahren und dann gleich wieder zurückfahren. Das ist heftig. Wenn es blöd läuft, fährt man 8 Stunden eine Strecke. Und also 7 immer, 8 Stunden kann man auch gut schaffen. Und dann darf man eigentlich auch schon nicht in den großen Stau kommen. Und das alles an einem Tag abzureißen, das ist zu viel. Somit habe ich mich darum gekümmert, dass ich ein Zimmer für die beiden bekommen habe und war eigentlich sehr froh, dass sie unten dort, wo ich mein Zimmer hatte, ein Stückchen weiter eben auch ihr Zimmer bekommen haben. Ich glaube, da gleich das nächste hatten die, weil ich ja wusste, ich war ja nun im Januar, waren wir die Ersten, die dort waren in dem Haus, in der Tagungsstätte. Und ich wusste einfach, da waren noch keine Leute. Denn es waren ja Teilnehmer natürlich auch schon wieder abgereist. Die nur eine Woche haben, waren ja schon wieder weg. Nun hätte man davon natürlich ein Zimmer nehmen können. Und da hatte bloß gedacht, wenn die davon das Zimmer nehmen, das ist ja auch noch alles virenverseucht. Das muss eigentlich erstmal richtig gründlich sauber gemacht werden alles. Ich war aber ganz froh, die hatten ein Zimmer bekommen, wo ich einfach wusste, da kann dies Jahr war da noch niemand. Und dann sind wir wirklich am nächsten Tag dann losgefahren. In meine alte Heimat sozusagen, also zu meiner Mutti mit hin. Und die hat mich sozusagen dann noch gesund gepflegt. Das hat auch noch mal 1,5 Wochen gedauert, bis ich dann so weit war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich wieder einigermaßen normal leben. Ich war noch längst nicht gesund. Ich hatte die ganze Zeit noch die Seuche drin. Und am längsten hat sich natürlich der Husten gehalten. Es kam zwischendurch immer wieder vor. Plötzlich hatte ich dann wieder mal Halsschmerzen, mal Kopf- und Gliederschmerzen. Dann ist der Husten mal extremer geworden. Dann ist er wieder ein bisschen besser geworden. Dann hatte ich aber dafür Schnupfennase und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin das Zeug einfach nicht losgeworden. Und das ist auch der Grund mit, warum es so lange kein Irgendwasser gegeben hat. Immer wenn ich dann gedacht hatte, okay, jetzt fängst du aber wieder an, das müsste jetzt ja eigentlich schon ein bisschen besser sein, dann hat sich der blöde Husten wieder so bemerkbar gemacht, dass ich dass ich es einfach nicht aufnehmen konnte. Es hat keinen Zweck gehabt. Es hat erstmal sehr lang gedauert, bis ich soweit wieder fit war, dass ich in irgendwas hätte aufnehmen wollen. Und dann war es, wie gesagt, mit dem vom Husten oder eben von der Schniefnase her so, dass es nicht ging. Oder ich hatte überhaupt keine Stimme, die ist dann auch zwischendurch weg, nicht weg gewesen, aber richtig kratzig, kaum noch hörbar, also heiser wirklich. Und das kam alles die ganze Zeit über, bis in den März hinein. Also wirklich extrem. Ich habe sowas noch nicht gehabt. Bei meiner Mutti habe ich mich dann auch selbst gezwungen und überwunden. Also ich glaube, die ersten 2, 3 Tage oder so konnte ich noch nicht raus, habe ich wirklich nicht geschafft. Und dann bin ich dann, das erste Mal bin ich dann draußen, wollte ich dann wieder laufen gehen. Und das ist eine Strecke, Die ist 750 Meter hin. Ich wollte bloß so eine kleine Straße bis, also einmal so um die Ecke bis zu einer Hauptstraße gehen. Das sind vielleicht 750 Meter. Insgesamt also 1,5. Und ich habe nicht gewusst, wie schaffe ich das? Wie komme ich wieder zurück bis zur Haustür von meiner Mutti? Also so extrem. Am nächsten Tag ging das dann schon ein bisschen besser. Und dann den Tag drauf bin ich dann eine Strecke gelaufen, die war dann ganz knapp über 2 Kilometer schon. Und so habe ich mich dann so Tag für Tag immer ein bisschen weiter herangetastet, bis ich dann zuletzt meine Lieblingsstrecke wieder gelaufen bin. Die ist so 8 Kilometer. Die kann man dann noch verlängern, dass ich dann auf 10, 11, 12 Kilometer komme, je nachdem, wie ich laufe. Da hat mir das dann aber gereicht mit den 8 Kilometern auch. Aber immerhin, die hatte ich dann zuletzt wieder drin und wusste einfach, okay, jetzt geht's langsam aber wirklich wieder bergauf. Die Kräfte kommen wieder zurück. Ja, dann hatte ich natürlich noch das Problem, was ist denn mit meinem Intensivtraining? Ich bin wirklich davon ausgegangen, das ist Pech und das wird nichts. Ich glaube, das ist, wenn man eine Kur oder so beantragt, ist das auch so, wenn man die Kur aus welchem Grund nicht auch immer nicht antreten kann. Ja, dann ist sie, glaube ich, futsch. Ich meine nicht, dass man da irgendwie nochmal einen neuen Termin zugesagt bekommt. Kann mich aber auch täuschen. War dann ganz froh, als Herr Bostelmann gesagt hat, was er nicht geleistet hat, kann er auch nicht abrechnen. So, und wir haben es ja genehmigt bekommen von der Krankenkasse, also müssen wir das Training auch machen. Hat er ja auch irgendwie recht. Es ist ja auch klar, wenn man ein Training nicht macht, kann man das natürlich auch nicht in Rechnung stellen. Also hatte ich Glück und jetzt mussten wir uns nur noch überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Und Herr Bostelmann kommt ja aus der Ecke Chemnitz und kennt sich in Chemnitz auch gut aus. Und ich habe gesagt dann, ich bin ja eigentlich sehr oft in Rochsburg und das ist ja nicht weit weg von Chemnitz. Also können wir doch immer dann, wenn ich nach Rochsburg fahre, pappe ich doch sowieso meistens mehrere Tage davor dran, weil ich eh arbeiten muss und andere Termine habe. Manchmal noch hinten dran, wie auch immer. Jedenfalls, da ist mit Sicherheit dann auch immer ein Tag dazwischen, dass ich in Chemnitz eben dieses Ampel- und Kreuzungsanalyse-Training machen kann. So, und somit haben wir dann das genau so gemacht. Ich hatte im März dann meinen ersten Tag mit der Kreuzungs- und Ampelanalyse und ich denke mal, davon machen wir dann eine weitere Episode. Da sind jetzt noch ein paar Stunden offen. Ich muss im April das nächste Mal wieder hin. Wir haben jetzt, wie gesagt, Richtung Ende März. April muss ich wieder hin, Richtung Rochsburg und dann mache ich auch den nächsten Tag von meiner Ampel- und Analyse Runde. Ja, aber wie gesagt, da kann ich euch dann ja nochmal separat was dazu erzählen. Machen wir nochmal eine Episode davon. Und das war jetzt sozusagen ja meine krankheitsbedingte Katastrophe in Dresden. Diesmal ein ganz anderes intensives Erlebnis. Leider kein Intensivtraining, sondern intensiv krank sein. Mit allen Pipapo. Mir ist so, als wenn ich irgendwie noch was vergessen habe, aber ich glaube, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was los war und könnt euch auch denken, das war heftig genug. Und somit, denke ich mal, können wir diese Episode hier auch zu Ende bringen. Und nächstes Mal erzähle ich euch hoffentlich ein bisschen was Schöneres. Das war mein Januar und der Februar bis in den März hinein. Und es geht ja dann noch weiter. Ich sage ja, das Training kann ich euch noch erzählen. Den ersten Tag im März. Wir haben im März dann das zweite Mobilitätsseminar gehabt, das ich gegeben habe. Mobiler mit Technik. Der Einsteigerkurs, der übrigens spätestens im nächsten Jahr umbenannt werden wird. In das Starterseminar oder in das Startseminar. Denn wir haben gemerkt, wir müssen noch ein Seminar vor den Einsteigern machen, für die richtigen Einsteiger. Aber davon erzähle ich euch ebenfalls dann mehr, wenn ich euch über unsere Mobilitätsseminare etwas erzählen werde. Wir haben ja auch das Seminar im November letzten Jahres noch nicht mal hier im Irgendwasser gehabt, weil das ja alles nicht mehr funktioniert hat. Den Grund kennt ihr jetzt und natürlich werde ich euch das alles nicht schuldig sein. Ihr werdet alles mitbekommen. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal auch erstmal chronologisch im letzten Jahr weiter, dass ich euch eben in dieser ganzen Mobilitätsgeschichte dann noch wieder weiter mitnehme. Okay, das war's für heute, für diesen Irgendwasser und ich habe euch mal Krankheitsgeschichten erzählt. Ab und an kommt das auch vor. Ist nicht so mein Ding, passiert eben mal und ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal, was mir passiert ist. Allein schon, damit ihr auch wisst, warum hat es eigentlich so lange den Irgendwasser nicht gegeben. Und ich habe euch ja in der Voranankündigung schon erzählt, dass sich sowieso ganz viele Dinge auf einmal jetzt für mich verändern und das sicherlich auch den Irgendwasser mittreffen wird, lässt sich aber nun mal nicht ändern. Das heißt, die Episoden im Irgendwasser werden, da wird der Intervall einfach größer werden, vielleicht sogar deutlich größer und die Episoden werden vielleicht kleiner werden, je nachdem, ob ich das hinkriege oder nicht. Das lassen wir aber alles auf uns zukommen. Erstmal ist nur wichtig, es geht überhaupt weiter im Irgendwasser und ich habe euch natürlich ganz viel zu erzählen. Immer daran liegt es ja nicht. Es liegt ja nicht daran, dass ich ja Däumchen drehe und nicht wüsste, was ich euch zu erzählen habe, sondern das hat andere Gründe, von denen ich euch dann zu geeigneter Zeit sicherlich auch mal was erzählen werde. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss, lasst es euch gut gehen, bleibt vor allem gesund, euer König Kurt.
Du hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzellen.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzellen.org oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.